Die Juden zur Zeit Jesu haben den Messias, das heißt den von Gott verheißenen Retter, erwartet. Und Jesus war derjenige, der alle Vorhersagen im Alten Testament über diesen Messias bis ins kleinste Detail erfüllt hat. Und dann gab es natürlich Johannes den Täufer, der ihn bezeugt hat als den Retter. Er gesagt hat, dies ist das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Und Gott, der Vater, hat Jesus bestätigt. Er hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und er hat ihn bestätigt, auch durch Zeichen und Wunder. Und Jesus hat mit einer Autorität gelehrt, die die jüdischen Rabbis und die Schriftgelehrten nicht gehabt haben. Und die Jünger haben das beobachtet und nach mit der Zeit sind sie zu der Überzeugung gelangt, das passt schon, danke. Nach und nach sind sie zur Überzeugung gelangt, dass Jesus mehr ist als nur ein Mensch. Petrus, inspiriert von Gott, hat gesagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das heißt, auch du teilst dieselbe Natur mit Gott. Und dann, als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, haben seine Jünger und die Volksmengen ihn gefeiert als den Messias, als den Christus. Und dann am nächsten Tag ging Jesus in den Tempel hinein und hat dort die Händler hinausgeschmissen. Und dann am Tag darauf war er wieder in dem Tempel und die jüdischen Leiter haben ihn konfrontiert. Und sie haben seine Autorität in Frage gestellt. Und am Beginn von Kapitel 12 haben wir gesehen, wie Jesus in einem Gleichnis zu ihnen spricht, in dem Gleichnis von den Weingärtnern. Und da wird offenbar, dass sie sehr wohl erkannt haben, dass er der Christus ist, dass er der Messias ist. Und dass sie verstanden haben, dass Jesus für sich beansprucht hat, der Sohn Gottes zu sein, aber sie haben ihn trotzdem oder wahrscheinlich gerade deswegen abgelehnt. Die jüdischen Leiter waren eifersüchtig auf Jesus und die wollten nicht zugeben, dass er mehr ist als nur ein Mensch. So wie viele Menschen heute, die sagen, Jesus ist ein guter Lehrer gewesen, er war einer von vielen Propheten, er war ein gutes Vorbild, ein vorbildlicher Mensch, aber er war nicht Gott. Weil das hebt ihn natürlich auf eine ganz andere Ebene. Wenn er Gott ist, dann sind wir ihm verantwortlich. Dann sind wir auch verantwortlich, das zu tun, was er uns sagt. Und dann müssen wir ihn anbeten und viele sind nicht gewillt, das zu tun. Und die letzten Wochen haben wir jetzt diese verschiedenen Konfrontationen zwischen Jesus und verschiedenen Gruppen der jüdischen Leiter angesehen. Und natürlich hat Jesus alle dieser Diskussionen und Streitgespräche gewonnen. Das ist schon einfach, mit Gott zu diskutieren. Ziehen wir immer den Kürzeren. Und das Ganze war sehr öffentlich. Es war im Tempel und wir können uns vorstellen, dass die Leute in so einem Kreis um Jesus und die jüdischen Leiter herumgestanden sind und haben das mit Interesse verfolgt, was hier abgeht. Und nachdem die jüdischen Leiter Jesus ausgefragt haben, stellt jetzt er ihnen eine Frage. Im Matthäus-Evangelium, in der Parallelstelle, sehen wir konkret, dass er die Pharisäer angesprochen hat, die Orthodoxen. Vers 35, und Jesus begann und sprach, als er im Tempel lehrte, wie sagen die Schriftgelehrten, dass der Christus Davids Sohn sei? David selbst hat im Heiligen Geist gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. David selbst nennt ihn Herr. Und woher ist das ein Sohn? Er sieht hier erstens mal, dass Jesus bestätigt, dass David vom Heiligen Geist inspiriert war, als er gesprochen hat, als er seinen Teil der Bibel geschrieben hat, wenn wir so sagen wollen. Was er geschrieben hat, das ist das Wort Gottes. Zweitens, alle Schriftgelehrten, die das Alte Testament studiert haben, die haben übereingestimmt, dass der Messias oder der Christus auf Griechisch, auf Deutsch der Gesalbte, das war ein Titel für Jesus, für den Retter. Alle haben übereingestimmt, dass dieser Christus ein Nachkomme von David sein wird, ein Sohn David. Das war allgemeines Glaubensgut, das war unumstritten. Und dann zitiert Jesus hier aus Psalm 110, Vers 1. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. Und die jüdischen Schriftgelehrten haben geglaubt, dass auch das ein messianischer Psalm ist, der über den Messias spricht, prophetisch. Weil nur der Messias kann natürlich zur Rechten Gottes sitzen. Die Frage, die Jesus hier hat, ist, wie kann der David Sohn sein und gleichzeitig sein Herr, wenn der Messias nur ein Mensch ist? Wir müssen die damalige Kultur verstehen. Niemals hätte ein Patriarch einen seiner Nachkommen oder einen seiner Söhne Herr genannt. Das war undenkbar. Das war im Gegenteil, das war umgekehrt. Er war der große Papa, er war der Herr und die Nachkommen haben ihn verehrt. Aber hier haben wir David, den größten König Israels, und er nennt einen seiner Nachkommen, den Messias, Herr. Also, wenn der Messias nur ein Mensch ist, wenn er nur ein Sohn Davids ist, dann hätte David ihn nie Herr genannt. Und das ist die Frage, die Jesus hier stellt. Hey, ihr Schriftgelehrten, wie passt das in eure Theologie? Und im Matthäus-Evangelium, in der Parallelstelle, lesen wir, dass sie ihm nicht antworten konnten. Wir hätten zugeben müssen, dass das Wort Gottes Jesus als den Messias bekennt, der mehr ist als nur ein Mensch. Und Jesus hat es natürlich für sich beansprucht, dass er mehr ist als nur ein Mensch. Aber sie waren nicht gewillt, das anzuerkennen. Und sie haben sich so ihre eigene Religion geschnitzt. Gott bezeugt im Alten Testament, dass er einen Sohn hat. Zum Beispiel Sprüche, Kapitel 30, der Vers 4. Da heißt es, wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer hat die Wasser in ein Tuch eingebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es nicht weißt? Also, Jahwe, der Gott der Bibel, offenbart uns, dass er einen Sohn hat. Und mehr als es, der Sohn ist auch Gott. Ganz bekannte Stelle, Jesaja 9, die Verse 5 und 6. Das ist so eine weitere messianische Prophetie im Alten Testament. Wird gern zu Weihnachten gelesen. Da ist es, ein Sohn, ein Kind ist uns geboren, Entschuldigung, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Also nicht nur hat Gott einen Sohn, sondern der Sohn ist der wunderbare Ratgeber. Er ist der starke Gott. Und natürlich hat Jesus es immer für sich beansprucht. Er hat gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Jesus ist Gott. Das ist das eindeutige Zeugnis der Heiligen Schrift. Der Gott der Bibel, der offenbart sich uns als ein dreieiniger Gott. Ein Gott, der sich in drei Personen offenbart, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Drei unterscheidbare Personen, trotzdem ein Gott. Können wir nicht verstehen? Versucht es nicht zu verstehen? Können wir intellektuell nicht begreifen? Es ist kein Wunder, dass die Schriftgelehrten das nicht verstanden haben. Aber das Problem ist, dass sie ihren Intellekt über Gottes Offenbarung gestellt haben und so ihre eigene Religion geschnitzt haben. Wir werden Gott nie ganz verstehen. Wir können viel verstehen über ihn, das, was er uns offenbart in der Bibel, aber wir werden ihn nie ganz verstehen. Sonst wäre er nicht Gott, sonst hätten wir ihn irgendwie selbst geschnitzt. Aber Gott ist unendlich, er ist ewig, er ist Geist und das sind Dimensionen, die wir zumindest hier in dieser Welt nie ganz verstehen werden. Aber weil ich Gott oder weil ich die Bibel nicht immer verstehe, bedeutet es nicht, dass die Dinge nicht so sind, wie die Bibel uns das beschreibt. Das heißt nur, dass mein Hirn zu klein ist, um den unendlichen Gott zu fassen. Aber nicht, dass Gott oder sein Wort falsch ist. Und Gott offenbart sich uns in der Bibel als ein dreieiniger Gott. Dreieinigkeit, das ist so ein Ausdruck, den wir in der Bibel natürlich nicht finden. Das ist ein Ausdruck, der von Theologen erfunden wurde, um den Gott, der sich in der Bibel offenbart, zu beschreiben. Und dann im Lauf der Kirchengeschichte wegen Irrlehren, das war der Anstoß, wurde es notwendig, diese Lehre der Dreieinigkeit auszuformulieren. Die Schreiber der Bibel, die hatten das gar nicht für nötig erachtet. Die haben die Dreieinigkeit erfahren und haben das persönlich erlebt. Zum Beispiel Petrus, er hörte die Stimme des Vaters vom Himmel. Und er war unterwegs mit dem Sohn. Und er war erfüllt mit dem Heiligen Geist, der in ihm wohnte. Und von dieser gemeinsamen Erfahrung haben die Schreiber des Neuen Testaments geschrieben. Sie hatten einen gemeinsamen Glauben, der in ihren Schriften einfach angenommen wurde und nicht in Frage gestellt wurde. Jemand hat es mal so ausgedrückt, dass das Neue Testament von Gläubigen an die Dreieinigkeit für Gläubige an die Dreieinigkeit geschrieben wurde. Und deswegen finden wir nicht irgendwie ein Kapitel in der Bibel, wo systematisch die Lehre der Dreieinigkeit dargelegt wird. So wie der Paulus im Römerbrief über Gerechtigkeit aus Glauben alleine schreibt. Oder gegen Gesetzlichkeit im Galaterbrief. Oder wie der Schreiber des Hebräerbriefs den neuen Bund in Jesus gegenüber den alten Bund des Alten Testaments verteidigt. Das waren die heißen Themen damals, nicht die Dreieinigkeit. Aber doch, wenn wir alle Verse in der Bibel anschauen, in denen Gott über sich selbst spricht, wie er ist und wo er sich uns beschreibt, wenn wir so sagen wollen, sehen wir, dass Gott so etwas wie eine Dreieinigkeit ist. Erstens finden wir, dass es nur einen Gott gibt. Im Alten Testament, 5. Mose, Kapitel 4, der Vers 35. Du hast es zu sehen bekommen, damit du erkennst, dass der Herr der alleinige Gott ist. Außer ihm gibt es sonst keinen. Ganz klar, es gibt einen Gott. Neuen Testament, Jakobus 2, Vers 19. Ich zitiere nur ein paar Schriftstellen als Beispiel, ihr könnt noch viele andere finden. Jakobus 2, da heißt es, du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Zweitens, von Anfang an offenbart sich Gott als mehr als eine Person. Dieser eine Gott offenbart sich als mehr als eine Person. Sehen wir schon im ersten Vers der Bibel, wo es heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das Wort für Gott ist das hebräische Wort Elohim. Für die, die ein bisschen Hebräisch können, weil wir die Bibel lesen, wissen schon, dass El Gott bedeutet. Und Elohim ist eine Pluralform davon, eine Pluralform für mehr als zwei. Sehen wir auch im großen Glaubensbekenntnis von Israel, was Jesus letzte Woche zitiert hat. Oder wo wir letzte Woche waren. War schon ein bisschen länger her, wo Jesus das zitiert hat. 5. Mose 6, die Verse 4 und 5. Wo es heißt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, das heißt deiner ganzen Person, mit deiner ganzen Kraft. Auch hier ist dieses Wort, Yahweh ist unser Elohim, wieder eine Pluralform für den einen Gott. Dritter Punkt ist, wir sehen in der Bibel ganz klar, dass der Vater Gott ist. Damit haben die wenigsten Menschen Probleme. Johannes 17 sehen wir das zum Beispiel, wo Jesus zum Vater betet. Und er sagt, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Viertens auch, der Sohn ist Gott. Eine Stelle haben wir schon gesehen im Alten Testament, Jesaja 9. Der Sohn ist der wunderbare Ratgeber. Er ist der starke Gott. Und natürlich Johannes 1,1 fällt uns gleich ein. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann im Vers 14 oder so heißt es weiter, und das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, als eine Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater voll Gnade und voll Wahrheit. Spricht hier eindeutig von Jesus dem Sohn. Auch er ist Gott. Fünftens, auch der Heilige Geist ist Gott. Gibt es jetzt so viele Stellen in der Bibel, aber zum Beispiel Apostelgeschichte Kapitel 5. Diese Geschichte mit Hananias und Sapphira. Da spricht Petrus zu dem Hananias und sagt, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Also warum hast du den Heiligen Geist belogen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Auch der Heilige Geist ist Gott. Und dann als sechsten Punkt vielleicht ein Beispiel. Wir sehen viele Ereignisse in der Bibel, wo wir alle drei Personen der Gottheit beteiligt sehen. Gleichzeitig. Das zeigt uns, dass der Vater nicht der Sohn ist und der Sohn nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist nicht der Vater und der Sohn nicht der Vater. Ein Beispiel ist die Taufe Jesu, wo es geschah, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme vom Himmel kam, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Jesus wird getauft, der Heilige Geist kommt herab und der Vater spricht. Also nur einige Beispielverse für das, wie unser Gott ist. Er ist sowas wie eine Dreieinigkeit. Ich lese euch jetzt mal eine theologische Definition von Dreieinigkeit vor, von dieser Lehre. In dem einen Wesen Gott existieren drei unterscheidbare, gleichwertige, ewige Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Oder jemand hat so ausgedrückt, wir sprechen von einem Was, nämlich Gott, und drei Wers, den drei göttlichen Personen. Was ist in dieser Lehre zusammengefasst von der Dreieinigkeit? Zuerst mal Monotheismus. Es gibt nur einen Gott. Das ist was die Moslems irgendwie falsch verstanden haben. Im Koran wird behauptet, dass die Christen an drei Götter glauben oder viel Götter glauben haben. Das ist nicht wahr. Es gibt einen Gott, Monotheismus. Aber zweitens, es gibt drei unterscheidbare göttliche Personen. Und drittens, die sind alle gleichwertig und gleich ewig, wenn wir so sagen wollen. Das heißt, es ist nicht ein Gott, der einmal die Form des Vaters und dann die des Sohnes und dann wieder die des Heiligen Geistes annimmt, so verschiedene Manifestationen. Nein, der Vater ist ewig der Vater, der Sohn war ewig der Sohn, der Heilige Geist war ewig der Heilige Geist und jede Person ist der ewige Gott, war immer Gott und die hatten ewig eine Beziehung miteinander. Keiner war vor den anderen da, keiner hat den anderen erschaffen. Wir haben einen Gott, der sich in drei unterscheidbaren Personen offenbart. Verstehen wir das? Nein, ich verstehe es nicht. Und vielleicht sind jetzt einige völlig verwirrt und sagen, das ist mir viel zu hoch. Das ist okay, es macht nichts. Aber nehmt euch das eine mit, dass wir einen wunderbaren Gott haben, der interessant ist, der einzigartig ist, der wunderbar ist. Gott erwartet nicht, dass wir ihn völlig verstehen. Aber Gott erwartet von uns, dass wir ihm glauben. Und es ist wunderbar, dass wir so einen Gott haben, einen dreieinigen Gott eben. Weil wenn du dich Jesus als deinem Retter anvertraust, dann vertraust du dich nicht nur irgendeinem Menschen an, sondern Gott. Deine Erlösung liegt in Gottes Hand, nicht in Menschenhand. Das ist Gottes Werk. Und wenn du Jesus anbetest, betest du nicht irgendein Geschöpf an, sondern du betest Gott an. Und in dieser Dreieinigkeit ist eine ewige Beziehung. Das zeigt uns, dass Gott uns nicht braucht in dem Sinn, dass er einsam wäre ohne uns. Das macht ihn auch frei, ein Geber zu sein und kein Nehmer zu sein, weil er dann abhängig ist. Und so sehen wir einen gebenden, einen mitteilenden Gott. Für die, die an Philosophie interessiert sind, ihr könnt von Francis Schaeffer lesen, sein kleines Büchlein mit dem Titel ... und er schweigt nicht. In diesem Büchlein zeigt er, dass der dreieinige Gott die einzige Erklärung ist für unsere Existenz. Zumindest die einzige Erklärung, die mit unserer Erfahrung übereinstimmt, wie diese Welt wirklich ist. Er zeigt uns auch dort, dass der dreieinige Gott die einzige Antwort ist auf die Persönlichkeit des Menschen und für die Einheit und die Vielfalt, die wir im Universum beobachten. Für die, die das nicht interessiert, ist auch nicht schlimm. Aber es macht Sinn, die Dreieinigkeit. Wir müssen einen dreieinigen Gott haben, um die Welt überhaupt erklären zu können, so wie sie ist. Also so weit, so gut. Jesus hat die damaligen Theologen wieder mal zum Schweigen gebracht, sehen wir in dieser Stelle. Und am Ende von Vers 37 lesen wir, und die große Volksmenge hörte ihn gern. Die Leute haben Jesus gern zugehört. Johannes 7 haben die Diener der Pharisäer, glaube ich, waren das gesagt, niemals hat so ein Mensch geredet wie dieser Mensch. Und in Markus 1 haben wir gelesen, dass die Leute sehr erstaunt waren über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht so wie ihre Schriftgelehrten, wie ihre Rabbis. Und ich denke mal, zumindest müssen diese Streitgespräche zwischen den jüdischen Leitern und Jesus sehr unterhaltsam gewesen sein für die Volksmenge. Wie Jesus ihre Theologen da alt aussehen lässt. Und ich meine, das war besser als Kino. Hatten die damals nicht. Leute haben dem gern zugehört. Wir können uns vorstellen, wie Jesus sich jetzt von diesen alttestamentlichen Theologen abwendet, die er konfrontiert hat, und sich jetzt diesen Volksmengen zuwendet, die so in der Traube um sie herumstehen. Es war ein schlechter Tag für die Pharisäer und für die Schriftgelehrten. Jetzt spricht Jesus zu den Volksmengen über sie. Die stehen jetzt noch irgendwie so ein bisschen peinlich berührt daneben, stelle ich mir vor. Und jetzt spricht Jesus zu den Volksmengen, die ihnen zugehört haben. Und er sagt in Vers 38, er sprach in seiner Lehre, hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßungen auf den Märkten und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern nehmen, die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten. Sie werden ein schweres Gericht empfangen. War nicht angenehm, das zu hören, für diese Theologen, die daneben standen, wie Jesus die Volksmengen über sie warnt oder vor ihnen warnt. Die waren angesehen und die liebten das Ansehen bei den Menschen. Die hatten ihre langen Gewänder, ihre Theologengewänder, dass jeder erkennen konnte, so wer sie sind, so wie heute Priester Gewänder oder vielleicht Richter ihre Roben tragen und man sieht gleich, ah, der ist ein Richter oder der ist ein Priester, so war das damals. Sie hatten ihre Gewänder, die gezeigt haben, wer sie sind. Und die waren stolz auf ihre Position. Denen hat es getaugt, wenn die Leute gesagt haben, oh, guten Tag, Herr Pfarrer, guten Tag, Herr Richter, guten Tag, Herr Doktor, Herr Professor. Das hat ihnen gefallen. Die liebten die Aufmerksamkeit. Die liebten die Ehrenplätze. Und die konnten ganz tolle und wohlformulierte Gebete sprechen. Aber Jesus sagt, das war alles nur äußere Hülle. Das war alles nur eine Show. Die waren nicht im Dienst, um anderen zu dienen, um zu geben, sondern die waren im Dienst, um zu bekommen, um zu nehmen, um Leute auszunehmen. Wir lesen hier, dass sie sogar die Ärmsten, die Witwen, ausgenommen haben. Die waren im Dienst aus selbstsüchtigen Motiven. Die waren Heuchler. Die haben super geistlich und religiös getan, aber sie hatten überhaupt kein Herz für Gott. Und auch nicht für ihre Mitmenschen. Und es ist meistens so, wenn wir kein Herz für Gott haben, haben wir auch kein Herz für unsere Mitmenschen. Haben wir letzte Woche gesehen, dass es zusammenhängt. Diese zwei Gebote, wo Jesus sagt, es fasst das ganze Alte Testament zusammen, das ganze Gesetz. Du sollst Gott lieben mit allem, was du bist, und deinen Nächsten wie dich selbst. Das war das größte Gebot, das ist Gottes Wille. Und das haben die schlicht und einfach gebrochen, sich nicht darum gekümmert. Die hatten kein Herz für Gott, hatten kein Herz für die Menschen. Und die konnten den Menschen was vormachen, aber Jesus konnten sie natürlich nichts vormachen. Und Jesus offenbart ihnen hier ihr Herz. Und er sagt, dass sie ihm verantwortlich sein werden. Er wird ihr Richter sein. In Jesu Augen waren es religiöse Heiden, diese angesehenen Theologen Israels. Sehr nüchterner Gedanke, oder? Wer oder was bist du heute? Nicht äußerlich. Ich meine, äußerlich ist alles okay. Wir sitzen heute Morgen alle hier in der Kirche. Wir haben alle gelernt, uns geistig zu verhalten. Und wir können wahrscheinlich die meisten von uns tolle Gebete formulieren und haben einen Fisch im Auto und das Kreuz um den Hals. Aber wirklich, wo ist dein Herz wirklich? Nicht die äußeren Dinge, wo ist dein Herz wirklich? Kennst du Gott? Und liebst du Gott? Liebst du deine Mitmenschen? Oder bist du so ein selbstsüchtiger Heide mit einem religiösen Mäntelchen? Wie diese Pharisäer und diese Schriftgelehrten. Bist du ein religiöser Heide oder bist du ein Jünger Jesu? Wo stehst du wirklich, wenn du in dein Herz schaust? Und denk nicht an dem, der neben dir sitzt oder der hinter dir sitzt. Jeder prüfe sich selbst, sagt uns die Bibel. Wo stehst du? Lebst du für das Ansehen von Menschen, für Positionen, für Statussymbole, für Geld? Oder lebst du für das Ansehen bei Gott? Ist dir das wichtiger? Deine Position in Jesus. Verleugnest du dich selbst und lebst du für ihn und für deine Mitmenschen? Wo ist dein Herz? Bist du ein Nehmer oder bist du ein Geber? Wo ist dein Herz? Weil das ist, wo Jesus drauf schaut. Er sieht weiter als das Äußerliche. Und äußere Dinge, ein großer Name und Positionen, religiöses Gehabe bedeutet bei Gott überhaupt nichts. Wir müssen uns selbst prüfen. Es geht nicht um äußere Dinge. Wo ist unser Herz? Wir müssen uns selbst prüfen, aber wir müssen auch die prüfen, die als geistliche Leiter und als Lehrer auftreten. Jesus und die Apostel haben in der Bibel immer wieder vor falschen Propheten und falschen Aposteln gewarnt. Und Jesus hat gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und falsche Lehrer, ein Kennzeichen, an dem man sie erkennt, ist, dass sie immer Ansehen haben wollen bei den Menschen und dass sie habsüchtig sind. Es geht meistens um Geld. Ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, der Geld an den Benny Hinn gesandt hat. Und ich muss sagen, hey, das ist ein falscher Lehrer, das ist ein Scharlatan. Weißt du was, Gott kennt dein Herz, er wird dich belohnen, wenn du es für ihn gegeben hast. Aber das ist verschwendetes Geld, Leute. Seid vorsichtig, seid weise. Prüft. Schaut nicht auf irgendwelche großen Namen oder ob die Leute im Fernsehen sind oder Bücher in den Katalogen haben und große Kongresse veranstalten. Benny Hinn, Kenneth Copeland, wie die alle heißen. Schaut euch die Frucht an. Viele dieser Scharlatane sind in Amerika schon bloßgestellt worden. Ich meine, Benny Hinn gab es ganze Fernsehdokumentationen, wo die bewiesen haben, dass das alles Show ist. Dass die Leute, die geheilt werden, gar nicht krank waren. Das ist Show. Ich weiß von einem Calvary Chapel Pastor, der Tourguide, der für viele Calvaries in Israel Führungen macht auch Führungen für Benny Hinn. Und er sagt, es werden jedes Mal dieselben Leute geheilt. Der bringt sein ganzes Team mit für seine Gottesdienste und es gehen immer dieselben Leute nach vorne und spielen krank und dann sind sie plötzlich geheilt. Das ist alles Show. Und eben weil viele von denen enttarnt wurden in Amerika, kommen sie jetzt nach Europa, um uns auszunehmen hier. Weil sie wollen ja weiter Geld machen. Und die sind wie diese Pharisäer. Sie nehmen die einfachen Witwen, die einfachen Gläubigen, die armen Leute aus, um ihren eigenen aufwendigen Lebensstil zu finanzieren. Und die sind gut da drin. Die haben Teams von Marketing-Experten, die sie beraten, wie sie die Leute am besten rumkriegen, dass sie ihnen Geld geben. Also bitte glaubt nicht, dass jede Heilung, die ihr im Fernsehen oder auf irgendeinem Kongress seht, wirklich echt ist. Da ist viel Show. Ich würde so sagen, wenn ein Prediger überall an sich goldene Klunker herumträgt und wenn er eine riesen Limousine fährt und in einer riesen Villa wohnt, dann braucht er dein Geld nicht. Und vor allem zeigt dir das, dass er dein Geld nicht in das Reich Gottes investieren wird, sondern in sein eigenes Reich, in sich selbst. Also prüf die Frucht. Wo seht ihr die Frucht in dem Leben? Was ist die Frucht? Was ist diesem Prediger wichtig? Wo ist sein Herz? Eines ist immer Habsucht. Ist ein guter Test, ist er ein Geber oder ist er ein Nehmer? Spricht er viel von Geld? Versucht er zu manipulieren und Druck auszuüben, dass du möglichst viel gibst? So diese Tricks, dass der mehr Ehre bekommt, der mehr gibt. Manche veröffentlichen Spendenlisten und dann gibt es diese Schulleute, die sagen, oh, der Geist Gottes hat mir gezeigt, es sind 100 Leute hier, die 1000 Euro geben werden. Wo sind sie? Oh ja, hier, danke, ich habe deine Hand gesehen. Und wer gibt 2000? Wer gibt 2000? Und dann springen die Leute auf. Hey, ich bin noch geistlicher als er, weil ich gebe 2000. Halleluja, bravo. Das ist Manipulation. Da wird an die Habsucht der Leute, an die Geltungssucht der Leute appelliert. Oder Markus hat mal erzählt von der deutschen Gemeinde, wo gesagt wurde, bitte werft nur Scheine in die Spendenbox, weil das Geld macht so viel Lärm. Die Münzen. Oder ein Warnzeichen für mich ist es, wenn vor der Kollekte so eine Art zweite Predigt gehalten wird, jedes Mal. Das ist ein Grund, warum wir von Anfang an beschlossen haben, dass wir keine Kollekten sammeln, hier in unseren Gottesdiensten, sondern dass wir einfach eine Spendenbox hinten stehen haben und wer dem Herrn geben will und den Dienst unterstützen will, der kann einfach anonym was reinwerfen. Weil wir wollen nicht identifiziert werden mit solchen Scharlatanen. Gerade weil wir einen englischen Namen auch haben. Ne? Und ja, es kommen viele von denen aus Amerika, leider Gottes. Was nicht heißt, dass alle schlecht sind, die aus Amerika kommen. Es kommen einige der größten Bibellehrer, die heute leben, von dort. Chuck Smith, John Corson, solche Leute. Aber es kommt eben auch viel Mist zu uns. Und lasst uns da weise sein. Falsche Lehrer sind meist habsüchtig. Das ist ein Erkennungszeichen. Und hey Leute, Balance dazu, es ist nicht schlecht, fürs Reich Gottes zu geben. Gegenteil, es ist ein biblisches Prinzip. Es sollte ein Teil von unserem Leben sein, von jedem Christen. Die meisten von uns sind zu habsüchtig, oder? Und wir wollen nicht solche falschen Lehrer als Ausreden benutzen, dass wir selbst habsüchtig sind und dass wir selbst nur Nehmer sind und nicht Geber. Aber ich würde sagen, informiert euch zuerst über den Dienst, wem ihr gebt. Und ihr könnt ins Internet gehen, gibt's massenweise Material über Benny Hinn und wie sie noch so heißen, diese Leute. Seid weise. Tätigt weise Investitionen im Reich Gottes. Und prüf auch dein eigenes Herz. Warum will ich geben? Ist es mir wichtig, dass die anderen wissen, dass ich gebe und wie viel ich gebe? Ist das meine Motivation? Oder ist es aus Liebe zu Gott und den Menschen? Das ist auch wichtig. Zweite Frage, die wir stellen können, um zu prüfen, ist, was steht im Mittelpunkt dieses Dienstes? Oder worauf weist dieser Prediger hin? Spricht der Prediger viel über sich selbst und seinen Dienst und wie toll er ist und was er alles tut? Oder weist er die Menschen auf Jesus hin? Jesus hat in seinem Dienst die Menschen immer auf den Vater hingewiesen. Resultat war immer, dass die Menschen Gott verherrlichten. Wer steht im Mittelpunkt? Wer bekommt die Ehre? Ist es der Prediger und sein Dienst oder ist es Jesus? Auch das ist so ein guter Maßstab, den wir anlegen können. Okay, zu den letzten Versen hier. Hier sehen wir einen Kontrast zu diesen Pharisäern und Schriftgelehrten. Vers 41, und er setzte sich dem Schatzkasten gegenüber, dieser Spendenbox, wenn wir so sagen wollen, der Opferstock im Tempel, wo die Leute ihren Zehnten eingelegt haben und die Gaben, die sie darüber hinaus noch gegeben haben. Und er sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte, und viele Reiche legten viel ein. Und jetzt sehen wir die Kontrastperson. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Schärflein ein, das ist 1 Pfennig. Also wörtlich, sie legte 2 Lepta ein, das ist 1 Quadrans, das war eine römische Münze. Also Markus hilft hier den römischen Lesern zu verstehen, wie viel diese Frau gegeben hat. Ich verstehe nicht, warum die Übersetzer denn einfach die Originalwährungen da stehen gelassen haben. Also 1 Schärf oder 2 Schärflein und 1 Pfennig tut für mich nicht mehr, als Lepta stehen zu lassen. Ich habe nachgeschlagen in meiner Bibel, ich habe hinten eine Tabelle, wo biblischen Währungen erklärt werden. Und ich habe nachgeforscht, bin draufgekommen, wenn ich richtig gerechnet habe, dass diese 2 Lepta 1/64 eines Denars war. Das war der Tageslohn damals. Also wenn wir das auf heute umlegen, wären es vielleicht so ungefähr 2,50 Cent Münzen gewesen, die diese Frau in den Opferkasten geschmissen hat. Und Jesus war begeistert davon. Er war so fasziniert, dass er seine Jünger zusammengerufen hat und gesagt hat, Leute, das müsst ihr sehen. Niemand anderer hat diese Witwe wahrgenommen, bin mir sicher, aber Jesus, Vers 43, er rief seine Jünger herzu und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Seht ihr, Jesus sah mehr als das Äußere. Er sah das Herz dieser Witwe. Und ihm ging es nicht um die Menge, wie viel die Leute gegeben haben, ihm ging es um das Herz. Und in Gottes Augen hatte diese Witwe mit ihrem 1 Euro, den sie da reingeschmissen hat, mehr gegeben als alle anderen zusammengenommen. Alle anderen, diese Reichen, wahrscheinlich auch die Pharisäer, die haben Gott nur so ein bisschen von ihren Peanuts gegeben. Überbleibsel aus ihrem Überfluss. Das war kein Opfer, was sie gegeben haben. Das hat ihnen nichts gekostet. Und viele haben aus den falschen Motiven gegeben. Jesus sagt mal an einer anderen Stelle über die Pharisäer, dass sie die Tröte blasen lassen, irgendwie Trompeten lassen, wenn sie geben. Guck mal alle her, ich schmeiß den großen Schein hier in den Opferstock. Falsche Motive. Und das ist auch, was diese falschen Lehrer tun. Ne? Wenn die sagen, wer wird 1000 Euro geben? Und wer wird 2000 geben? Hey, die Leute geben nicht aus Liebe zu Gott, sondern, hey, guck mal, wie geistlich ich bin. Oder wenn diese falschen Lehrer sagen, wenn du mir Geld gibst, dann wird Gott dich segnen. Wenn du mir gibst, dann wirst du reich werden. Weil Gott will, dass wir alle reich sind und alle Cadillacs fahren, so wie ich. Aber wichtig, dass du mir dein Geld gibst. Ich gebe dir nichts. Wenn die Leute es wirklich glauben würden, würden sie dir Geld geben, natürlich. Ne? Das zeigt schon, wie schwachsinnig diese Lehre ist. Aber viele Christen gehen auf den Leim dieser Prosperity-Teacher oder Lehrer, wie sie genannt werden. Auch das appelliert an falsche Motivationen. Du gib, damit du zurückbekommst. Hey, das ist nicht die Motivation, warum wir Gott geben wollen. Das ist selbstsüchtig. Das ist Habsucht. Und so diese Reichen haben Gott irgendwie nur Überbleibsel gegeben. Es war kein echtes Opfer, aus falschen Motiven gegeben. Mich erinnert es an meine Kindheit in der katholischen Kirche. Immer wenn dieser Opferkorb durchgegeben wurde, schmeißt jeder so seine 2 Schilling rein. Ist ein Witz, ne? Ist kein Opfer. Das ist nix. Und wir haben das reingeschmissen, nicht weil wir ein Herz hatten für Gott und sein Reich, sondern im Gegenteil, ich bin nach dem Gottesdienst nach Hause gegangen, habe die ganze Woche nicht mehr an Gott gedacht. Das war mehr Gruppendruck, das war eher, weil es mir peinlich war, wenn die anderen sehen, dass ich nichts reinschmeiße. Also schmeiße ich halt auch 2 Schilling rein, dass es ein bisschen klingelt und die Leute sehen, ich habe auch was reingeschmissen. Aber Leute, das ist kein Opfer, oder? Das ist auch nicht die richtige Motivation. Der Punkt hier, den Jesus macht, ist, dass diese Leute, die gegeben haben vor dieser Witwe, dass die kein Herz hatten für Gott. Das war nur äußere Religiosität. Und was wir mit unserem Geld machen, oder auch mit unserer Zeit machen, was wir mit unseren Ressourcen tun, das offenbart sehr viel, wo unser Herz ist. Das zeigt uns sehr viel, was uns wirklich wichtig ist. Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Du kannst es beobachten an Menschen, wo ihr Herz ist. Wo investieren sie sich rein? Geht auch umgekehrt. Ich denke, das ist ein praktischer Tipp für uns, wie wir ein Herz für Gott und sein Reich bekommen können, wenn wir es nicht haben. Investier dich selbst. Finanziell, deine Zeit, deine Gaben. Investier dich in das Reich Gottes. Und du wirst ein Herz dafür bekommen. Das gilt auch für Beziehungen. Wenn du kein Herz hast für deinen Partner, dann fang an, in deinen Partner zu investieren. Zeit, Aufmerksamkeit, Geld, was immer. Und du wirst dein Herz bekommen. Jesus sagt, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Ein sehr, sehr praktisches Prinzip. Darum geht es Gott. Um unser Herz. Es geht ihm um uns. Nicht um unser Geld. Gott geht es um unser Herz. Deswegen will Gott, dass wir geben, dass wir ins Reich Gottes investieren. Gott braucht dein Geld nicht. Ich meine, Gott besitzt alles, die ganze Welt. Aber er will dein Herz. Und jedes Mal, wenn wir geben, mit Freude hoffentlich, so wie es das Neue Testament sagt, jedes Mal, wenn wir geben, geben wir ein Stück Selbstsucht und ein Stück Habsucht weg und wir investieren unser Herz dorthin, wo es hingehört. Das ist der Grund, warum die Bibel sagt, dass wir Geber sein sollen. Und deswegen hatte Jesus auch so viel Freude an dieser Witwe. Sie liebte Gott über alles. Das ist der Punkt hier. Sie ist der perfekte Kontrast zu diesen jüdischen Leitern. Und sie ist auch eine perfekte Illustration für jemanden, der Gottes Gebote hält. Für das, was wir letzte Woche angesehen haben. Du sollst Gott lieben mit allem, was du bist und deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Witwe hat Gott geliebt. Mit allem, was sie war. Schriftgelehrten waren habsüchtig, die haben die Witwen ausgenommen, anstatt ihnen zu helfen. Und ihr Herz war weit weg von Gott, trotz ihrem ganzen religiösen Gehabe. Aber diese Witwe, sie liebte Gott. Und sie vertraute sich ihm an. Und das freut Gott. Unser Glaube freut Gott. Weil wir stehen in Beziehung mit Gott durch Glauben. Nicht dadurch, wie viel wir geben oder durch irgendwelche anderen Werke. Im Römerbrief heißt es, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das hatte diese Frau. Diese Frau hatte Glauben. Versetzt euch mal in diese Frau rein. Sie war eine Witwe. Sie war einsam. Hat ihren Mann verloren. Versetzt euch da mal rein. Habt ihr euch schon jemals einsam gefühlt? Ich weiß, ich habe mich sehr einsam gefühlt, wo das Mädel, was ich heiraten wollte, Schluss gemacht hat mit mir. Und vielleicht kennt ihr auch dieses Gefühl, da können hunderte Menschen um dich herum sein, aber du fühlst dich trotzdem unendlich einsam. Und dein Herz ist verletzt. Du vermisst diese Person. Und wie muss sich diese Frau gefühlt haben, die den Gefährten ihres Lebens verloren hat? Diese Frau war einsam, diese Frau war auch arm. Sie hat ihren Mann verloren, hatte offensichtlich auch keine Söhne, die sie irgendwie unterstützen oder unterhalten, versorgen konnten. Die war vollkommen auf Barmherzigkeit angewiesen. Gerade in der damaligen Gesellschaft, die konnte sich nicht selbst versorgen. Und sie hatte 1 Euro Bargeld. Das war ihr ganzer Besitz. Wie viel kann man kaufen um 1 Euro? Nicht viel, oder? Das war Witz, was sie hatte. Und seht hier, was sie tut. Sie versucht nicht verzweifelt, irgendwie am letzten lächerlichen Versuch, mit diesem letzten Euro sich selbst zu versorgen und irgendwie ein Brot zu kaufen oder 2 Liter Milch, sondern sie brachte diesen 1 Euro, diese 2 50-Cent-Stücke zu Gott. Das ist, was sie tut hier. Sie vertraut sich völlig Gott an. Sie wirft sich völlig in seine Arme. Er war ihre einzige Liebe. Er war das Einzige, was sie noch hatte. Und ich bewundere diese Frau für das, was sie getan hat in ihrer Situation. Ich weiß nicht, wie es euch geht in einsamen Zeiten oder wenn ihr nicht versteht, was abgeht in eurem Leben. Wenn ihr vielleicht sogar enttäuscht seid von Gott. Als diese besagte Freundin mit mir Schluss gemacht hat, muss ich gestehen, hatte ich auch ganz schlimme, rebellische Gedanken. Natürlich wollte ich eine Antwort haben auf diese Frage, auf die wir meistens keine Antwort bekommen, die Frage, warum? Und ich hatte so wirklich böse Gedanken, so, Gott, wenn ich sie nicht haben kann, dann gehe ich einfach raus und sündige, so wie Hiobs Frau, die gesagt hat, fluche Gott und stirb. Der Feind setzt solche Dinge in unseren Kopf. Wie reagierst du, wenn du in so einer Situation bist, wie diese arme Witwe? Die hatte sicher auch diese Frage, warum habe ich alles verloren, Gott, warum hast du mir alles genommen? Und der Teufel versucht, diese Situationen zu nutzen, um einen Keil zwischen uns und Gott zu treiben. Und manche Leute werden bitter und sie wenden sich von Gott ab. Aber nicht diese Witwe. Die Warum-Frage hat sie nicht von Gott abhalten können. Sie hat sich im Gegenteil zu Gott hingeflüchtet. Philip Yancey hat geschrieben über diese Situationen, wo wir uns von Gott enttäuscht fühlen und vielleicht allein gelassen. Er hat geschrieben, die äußeren Umstände scheinen der wirkliche Kampf zu sein. Wir mögen Gott bitten, diese Umstände zu ändern. Doch der wichtigere Kampf, wie es in Hiob gezeigt wird, findet in uns statt. Werden wir Gott vertrauen? Hiob lehrt uns, dass in den Momenten, wenn Glauben am schwierigsten und am unwahrscheinlichsten ist, Glaube am meisten gebraucht wird. Und ich wage zu behaupten, weil auch ich das erfahren habe, dass weil diese Witwe in ihrer Not sich trotz allem Gott in die Arme warf, dass sie alles gefunden hat, was sie wirklich brauchte. Sie hatte nichts außer Gott, aber weil sie Gott hatte, hatte sie alles. Er war für sie da und er ist auch für dich und für mich da. Tosa hat mal gesagt, der Mensch, der Gott als seinen Schatz hat, besitzt alles. Ich lese gerade ein Buch von Ruth Meyers mit dem Titel 31 Tage Lobpreis. Ist empfehlenswert übrigens. Und sie beschreibt ihre eigene Erfahrung am Anfang des Buches, bevor sie in diese 31 Tage Lobpreis geht. Sie hatte in ihren jungen Jahren ihren Mann verloren durch Krebs und musste dann 8 Jahre lang ihre Kinder aufziehen als alleinerziehende Mutter. Und sie berichtet über ihre Erfahrungen mit Gott in dieser Zeit. Und sie schreibt, ich fand enormen Trost darin, dem Herrn meine Trauer über den Verlust meines Geliebten auszudrücken und mir dann von ihm Worte der Liebe ins Herz sprechen zu lassen. Als meine menschliche Einsamkeit mich dazu trieb, den Herrn auf neue Weise zu lieben und anzubeten, erfüllte er mich mitten in der Trauer mit Freude. Und dann schreibt sie über C.S. Lewis, der gesagt hat, dass ein Auto so gebaut ist, dass es mit Benzin fährt. Und genauso hat Gott uns geschaffen, mit ihm zu fahren. Er ist der Treibstoff, auf dessen Verbrennung und die Nahrung, auf deren Verzehr unser Geist hinausgelegt ist. Deshalb ist es sinnlos zu versuchen, ohne Gott innere Befreiung, Kraft und Erfüllung zu finden. So etwas gibt es nicht. Gott hat uns sein Leben und seine Kraft durch unsere innige Verbindung mit Christus Jesus, unserem Herrn, gegeben. Und so glaube ich, dass diese Witwe in Wirklichkeit reicher war als alle anderen, die in diesem Tempel herumgelaufen sind und die den Opferstock eingelebt haben. Weil sie hat die Quelle des Lebens gefunden. Wo ist dein Herz? Ist es bei der Quelle des Lebens? Oder hast du dir riesige Zisternen ausgehauen, wie Jeremia sagt, die das Wasser nicht halten können? Wenn du Gott liebst, wirst du ein reicher Mensch sein. Amen. Vater, wir danken dir für dieses faszinierende Vorbild dieser armen Witwe.
die dich wirklich geliebt hat. Und darum beten wir, Herr, gib du uns ein Herz nach dir, das dich wirklich sucht und dich wirklich liebt über alles, Herr. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.